es war unheimlich viel Energie, sehr viel Hoffnung und ja, die Menschen haben nach vorne geschaut und jetzt mit diesem Militärputsch ist, glaube ich, vor allen Dingen die Sorge da, ja, wieder in diese dunklen Zeiten, in diese Isolation. Also als ich 2008 nach Myanmar kam, da kannte kaum jemand das Land, dass ich Freunden erzählt hatte, ja, ich gehe nach Myanmar, ja, wo ist das denn? Ne? Das mussten viele erstmal auf der Karte nachschauen, weil das Land einfach damals ja so total isoliert war auch und so als fast wie so ein zweites Nordkorea galt. Und die Sorge ist jetzt da bei den Menschen, dass sie in ähnliche Zeiten zurückfallen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. Bestimmt ist euch in der letzten Zeit Myanmar in den Medien begegnet. Und von Afghanistan hört man auch immer wieder meist nicht so gute Nachrichten. Was ist eigentlich mit Simbabwe? Ich erwähne diese drei Länder, weil ich heute meine Kollegin Regina zu Gast habe, die in allen drei Ländern gelebt und intensiv gearbeitet hat. Wie es sich anfühlt, aus der Ferne auf ehemalige Wohnorte zu schauen und ob man sich nach so vielen Jahren im Ausland persönlich verändert, erzählt sie uns heute. Ich freue mich auf das Gespräch mit Regina. Hallo Regina.
Hallo Lena.
Schön, dass das heute klappt. Wir hatten ja so ein paar Voranläufe, wo wir immer noch mal wieder verschieben mussten aus verschiedenen Gründen. Aber heute erwische ich dich in Harare, richtig?
Genau, ich bin in Harare.
Seit wann bist du jetzt wieder da? Du hattest ja zwischendurch mal einen kurzen Aufenthalt in Deutschland gemacht.
Genau, ich war über Weihnachten in Deutschland und bin seit 3 Wochen jetzt wieder hier in Harare.
Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht's denn da eigentlich gerade bei dir aus? Wo genau erwische ich dich eigentlich? Beschreib doch mal so ein bisschen deine Umgebung.
Ich bin zu Hause. Ich arbeite im Homeoffice zum größten Teil und sitze hier in meinem kleinen, das ist eigentlich das Gästezimmer, aber das habe ich jetzt zum kleinen Büro und schaue in den Garten und der ist sehr, sehr grün. Wir hatten sehr, sehr viel Regen die letzten Wochen und deswegen ist es ja wunderbar grün und es blüht und es ist sommerlich warm und ja, da bin ich in Harare.
Ja, vielleicht kann man einmal kurz sagen, also die Aufnahme findet jetzt gerade im Februar statt. Du sagst, es ist sommerlich warm. Wie sind so die klimatischen Bedingungen in Simbabwe so übers Jahr?
Ja, wir sind ja auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Also wir sind auf der südlichen Erdhalbkugel und von daher ist das Wetter eigentlich genau umgekehrt als in Europa. Also wir haben, wenn in Europa Winter ist, dann ist bei uns Sommer, beziehungsweise dann ist in Simbabwe eigentlich Regenzeit. Und wenn es in Deutschland Sommer ist, dann ist es bei uns Winter und es kann auch durchaus mal ein bisschen kälter werden. Also wir haben auch durchaus mal Minusgrade, aber ja, es gibt eigentlich keinen Schnee oder so, das wiederum nicht.
Mhm. Jetzt hast du ja gerade eben so mit Selbstverständlichkeit auch gesagt, du seist gerade im Homeoffice und wahrscheinlich ist das jetzt auch schon seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten so. Mhm. Wie ist im Moment denn da überhaupt so die Corona-Situation in Simbabwe, in Harare? Also siehst du Freunde, siehst du KollegInnen? Wie sieht das aus?
Wir hatten ja eigentlich ein bisschen ähnlich wie auch in Europa, denn über Weihnachten nochmal wieder so einen richtig kräftigen Anstieg der Corona-Zahlen, wobei man natürlich diesen offiziellen Zahlen nur bedingt trauen kann, beziehungsweise wahrscheinlich sind sie einfach in der Realität noch viel, viel höher, weil nicht so viele getestet wird, wie das in Europa der Fall ist. Insofern ist das schon im Moment noch eine Situation, wo wir uns ein bisschen Sorgen machen. Wir hatten auch in dieser Zeit auch Mitarbeiter, die wieder positiv getestet wurden. Zum Glück haben das aber alle sehr gut überstanden. Aber dennoch gab es auch durchaus Todesfälle im Kreis der Freunde und Verwandten unserer Mitarbeiter. Insofern, ja, kann ich schon sagen, dass auch die Bevölkerung insgesamt im Moment so doch sehr geschockt ist. Es gab auch Prominente, die gestorben sind, darunter auch Minister zum Beispiel, aber auch Fernsehstars und so weiter. Also insofern, das ist wirklich jetzt etwas, was die ganze Bevölkerung sehr, sehr ernst nimmt und auch mit Angst erfüllt. Und wir sind im Lockdown nach wie vor. Der Lockdown wurde gerade am Montag nochmal um weitere 2 Wochen verlängert. Auch wenn die Zahlen, also der Lockdown kam schon Anfang Januar und wurde jetzt nochmal verlängert und die Zahlen haben sich seitdem auch doch durchaus positiv entwickelt. Aber eben weil auch nicht ausreichend getestet wird, ist, glaube ich, das ganz gut, dass wir im Moment noch ein bisschen mit dem Lockdown weitermachen, auch wenn es für einen Großteil der Bevölkerung natürlich eine sehr, sehr schwere Situation ist. Also gerade die Menschen im informellen Sektor, die halt keiner regelmäßigen Tätigkeit nachgehen, sondern auch so Tagelöhner sind, jeden Tag neu sehen müssen, wie sie Geld verdienen können und dann ihre Familien ernähren. Für die sind natürlich diese auch Ausgangsbeschränkungen schon sehr, sehr schwierig und machen das für sie häufig fast unmöglich, ein Einkommen zu erzielen.
Klar, kann ich mir vorstellen. Wenn du jetzt Lockdown sagst, ich meine, das Wort ist mittlerweile in aller Munde. Bei uns heißt es jetzt ja im Moment auch konkret Läden geschlossen, Schulen geschlossen und so weiter. Sind das auch genau die Sphären, kulturelle Angebote natürlich, die dann auch jetzt gerade in Harare alle geschlossen sind? Also auch die
Ganz
Schulen?
Ganz genau, das. Ja, die Schulen sind eigentlich seit fast einem Jahr geschlossen. Sie wurden letztes Jahr im November mal kurz geöffnet, zumindest für die Jahrgänge, die Prüfungen hatten. Also das Schuljahr geht hier Ende des Jahres immer zu Ende. Insofern sind dann im November oder Dezember stehen dann Prüfungen an. Also die Jahrgänge, die Prüfungen machen mussten, die durften wieder zur Schule. Aber faktisch sind die Schulen seit März letzten Jahres geschlossen, durchgehend.
Wie ist denn dann die Homeschooling-Situation bei euch? Also funktioniert digitaler und Fernunterricht in irgendeiner Form?
Nein. Also das funktioniert kaum. Das funktioniert vielleicht etwas in den Städten, wo die Eltern dann auch in die Schulen gehen und so Übungspapiere abholen können. Aber digitaler Unterricht findet quasi nicht statt. Es gibt ein paar wenige Privatschulen, die das vielleicht machen, wo dann auch die Kinder, die notwendige Ausstattung zu Hause haben, aber das ist die absolute Ausnahme. Nee, das ist ein Riesenproblem, dass so viele Kinder und das Gros der Bevölkerung ist ja unter 20 Jahre, denen geht ein ganzes Schuljahr jetzt verloren und womöglich noch mehr, weil das ist ja noch nicht vorbei mit Corona. Also das geht ja noch weiter.
Klar.
Also das ist ein riesen Problem, ja.
Ja, die Implikationen können wir irgendwie ja, egal wo wir gerade sind, uns alle noch gar nicht so richtig vorstellen. Und was das eigentlich bedeutet, gerade wie du sagst, mit so einer jungen, sehr, sehr jungen Bevölkerung, da über ein Jahr komplett Schulausfall, Bildungsausfall zu haben, der ja, ich weiß nicht, wie ist so generell das Bildungssystem, die Bildungssituation in Simbabwe? Kannst du da was zu sagen?
Ja, insgesamt ist das Bildungsniveau, glaube ich, schon sehr hoch. Die Alphabetisierungsrate ist sehr hoch. Durch die wirtschaftlichen Probleme, die das Land hat, hat sich natürlich auch die Sozialsektoren, also sei es Bildung, Gesundheit und so weiter, in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Insofern wird das Bildungsniveau sicherlich auch sinken, auch in den nächsten Jahren. Und nicht nur wegen Corona jetzt, aber Corona hat nochmal massive Auswirkungen auf die Verschlechterung des Bildungsstandes in der Bevölkerung.
Klar, ja, kann man sich absolut vorstellen. Ja, jetzt ist es so, jetzt haben wir schon einmal so einen kleinen Snapshot nach Simbabwe eigentlich gemacht. Ich wollte ja ganz gerne heute mit dir so ein bisschen über verschiedene Stationen deines Lebens oder deines beruflichen Werdegangs sprechen. Denn das Spannende ist, das hatten wir im Vorgespräch ja schon mal kurz aufgenommen, du bist eigentlich, sage ich mal, von Hause aus Afrikanistin und jetzt bist du auch endlich in Anführungszeichen in Afrika gelandet, aber hattest ja schon ganz andere Stationen auch im Rahmen deiner Tätigkeit bei der Welthungerhilfe, wie zum Beispiel in Afghanistan, in Nordkorea und in Myanmar, um jetzt nur mal einige zu nennen. Und ich fände es super, wenn wir da so vielleicht so ein bisschen noch in die verschiedenen Stationen einmal reinleuchten können und natürlich auch gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn man dann doch so oft das Land und den Standort wechselt? Vielleicht jetzt einfach mal so angefangen mit der Frage, war das von Anfang an dein Ziel, so oft umzuziehen? Konntest du dir das vorstellen?
Nein, ich glaube nicht. Also aber ich weiß gar nicht, ob ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Aber jetzt so im Rückblick, wo du fragst, glaube ich eigentlich nicht. Weil ich davor, vor meiner Tätigkeit im Ausland, natürlich sehr lange recht stabil an einem Ort gelebt habe. Und jetzt die letzten Jahre bin ich relativ viel umgezogen, die letzten 15 Jahre. Und dann halt ja recht große Umzüge dann natürlich auch. Von einem Land zum anderen, von einem Kontinent zum anderen.
Welches war eigentlich das erste Land, wo du mit der Welthungerhilfe hingegangen bist?
Das war Afghanistan.
Das ist ja jetzt schon doch einige Jahre her, ne?
Das ist, ja, das war Anfang 2006 bin ich denn. Also ich hatte Ende 2005 bei der Welthungerhilfe angefangen und dann Anfang 2006 bin ich dann ausgereist nach Afghanistan, ja.
Kannst du mal beschreiben, wie das war in dem Moment, als du irgendwie gesagt hast, ich breche jetzt so meine Zelte ab und ich gehe nach Afghanistan? Also was waren vielleicht erstmal so die Reaktionen auch in deinem Umfeld und wie war so die erste Zeit dort?
Ja, also ich hatte ja schon für eine andere Organisation zuvor in Afghanistan gearbeitet. Insofern war, also ich glaube, meine Entscheidung denn zu sagen, ja, ich möchte weiter in Afghanistan arbeiten, auch nachdem der Vertrag mit der anderen Organisation ausgelaufen war. Ja, das hat schon für Erstaunen gesorgt in meinem Umfeld, sowohl bei Freunden als auch im familiären Umfeld, weil Afghanistan auch damals, wo das vergleichsweise ja friedlich war oder sogar nicht sehr friedlich zu der Zeit, das war so, ja, das Land befand sich so in so einer Aufbruchsphase, und ja, dennoch hatte es natürlich so in Deutschland, ja, gab es so die Warnung, dass es halt ein Kriegsland ist, weil das war ja auch die Bundeswehr ging dorthin und ja, da war schon die Frage, ja, was willst du denn da jetzt? Also was gefällt dir denn daran? Aber ich glaube schon, dass ich dann auch meine Familie und Freunde auch überzeugen konnte. Also ich habe dann natürlich auch Bilder gezeigt, ich habe erzählt von den Erfahrungen, die ich dann im ersten halben Jahr mit der anderen Organisation gemacht habe, und dann war das schon okay.
Und was gefiel dir so gut?
Ja, ich fand einfach auch die Menschen so wahnsinnig freundlich. Also ich bin dort sehr, sehr gastfreundschaftlich aufgenommen worden, hatte tolle Begegnungen, auch in diesem ersten halben Jahr, sehr warmherzig. Also mir wurde mehrfach gesagt, so dass ich ja nun da alleine nach Afghanistan gekommen sei, ohne meine Familie, dann würden diese Leute jetzt halt meine Familie sein. Also das ging ja nicht, dass ich ohne Familie sei, also würden sie mich so quasi adoptieren, und das auf einfach eine ganz nette, herzliche Art. Und ja, mich hat auch ein Stück weit die Landschaft sehr beeindruckt. Es ist eigentlich sehr karg, auch so das Hochgebirge. Das Land ist auch in den vielen Kriegsjahren quasi entwaldet worden. Das hat aber schon durchaus auch einen Reiz, und die Jahreszeiten in Afghanistan sind sehr extrem. Afghanistan ist, glaube ich, ein sehr extremes Land in vielerlei Hinsicht, und das hat auch eine gewisse Faszination. Und der blaue Himmel ist so wahnsinnig blau dort, und ja, und dann die vielschichtigen, die verschiedenen Menschen unterschiedlicher Herkunft auch, viele unterschiedliche ethnische Gruppen. Ja, aber vor allen Dingen war es, glaube ich, die Wärme, die sie mir auch entgegengebracht haben.
Kannst du das noch so ein bisschen genauer beschreiben, was du vielleicht auch gemacht hast, um in die Kultur einzutauchen und Zeit auch mit den Menschen dort zu verbringen?
Ja, also zum einen habe ich angefangen, die Sprache ein bisschen zu lernen, Dari, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Zum anderen bin ich gleich auch grundsätzlich einfach ein sehr offener, auch ein neugieriger Mensch, und ich habe dann auch mal bei Afghanen übernachtet. Also es gibt, also so, wenn man bei Afghanen eingeladen wird, zu Besuch ist, und das passiert häufig, die laden sehr gerne ein, auch zum Essen, dann wird zum Abschied auch gesagt, ja, man könnte doch eigentlich noch bleiben, man könnte auch übernachten. Das ist aber eigentlich eher so eine Höflichkeitsfloskel. Und ich habe das aber dann zwei, dreimal wörtlich genommen und hab gesagt, ja, eigentlich könnte ich wirklich über Nacht bleiben, weil ich einfach auch so neugierig war, ja, wie läuft denn so ein Abend ab, wie ist es in einer afghanischen Familie zu wohnen, mit ihnen zu Abend zu essen und am nächsten Morgen zu frühstücken, und ja, und das war immer sehr, sehr schön. Also sie waren natürlich, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass ich das Angebot tatsächlich so angenommen habe, aber gleichzeitig war es ja einfach toll. Also wir hatten dann auch lustige Abende, wir haben auch gespielt, also sie spielen zum Beispiel auch sehr gerne Karten und haben mir dann so Kartenspiele beigebracht, und ja, das war einfach, waren tolle Begegnungen, und ich glaube, das war für beide Seiten einfach auch hochinteressant.
Wie hast du denn rausgefunden, dass das vielleicht nur eine Floskel war, die zum Übernachten eingeladen zu werden?
Das war auch mit besagter erster Organisation, das war Kappa Namur, da hatte ich einen Dolmetscher dabei, weil also mein Dari war dann natürlich längst nicht so gut, als dass ich unbedingt wirklich Gespräche führen konnte. Und es waren nicht unbedingt Familien, wo dann alle Englisch sprachen. Also insofern, und dieser Dolmetscher, der auch ein Kulturmittler war, hat mir das dann schon gesagt, dass dass es eigentlich eher so eine höfliche Floskel ist. Aber das, ich habe ihnen halt auch gebeten, ganz vorsichtig zu fragen, ob das in Ordnung wäre, ne, dass wir denn da jetzt übernachten und ob sie wirklich die Räumlichkeiten hatten, weil ich habe dann natürlich ein eigenes Zimmer bekommen und so weiter, beziehungsweise war denn da im quasi Wohnzimmer untergebracht. Hatte da diesen Sprach- und Kulturmittler, der mir diese Sachen dann auch erklärt hat.
Spannend. Und dann war es ja so, dass es aber auch in der Zeit, als du dann in Afghanistan gearbeitet hast, irgendwann die Sicherheitslage ziemlich gekippt ist. Du hast auch mal erwähnt, dass sogar in der Zeit, als du dort warst, ein Kollege ermordet worden ist. Ist das richtig?
Es waren sogar zwei Kollegen in dem Jahr, ja.
Wie hat das dann deine persönliche Situation verändert?
Ja, das war damals auch für die Welthungerhilfe das erste Mal, dass Mitarbeiter ermordet wurden. Also es gab natürlich vorher auch schon mal Todesfälle durch Autounfälle, aber dass jetzt so ganz gezielt Mitarbeiter ermordet wurden, das war das erste Mal. Und das war auch für die Organisation eine ganz furchtbare Zeit. Und es war die Frage, ob wir weiter in Afghanistan arbeiten können, wenn wir jetzt zur Zielscheibe werden. Es war eine längere Entscheidungsfindung, ob wir nun bleiben oder gehen. Und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, auch wirklich zu bleiben. Und ich glaube auch, das war eine sehr gute Entscheidung. Dennoch habe ich persönlich mich dann nach wiederum weiteren Monaten entschieden, doch das Land zu verlassen, eben weil sich die Situation, ich war damals im Osten, in Jalalabad, und die Situation war schon sehr, sehr angespannt. Das war oder ist eine Region, wo auch amerikanische Truppen sind, und von daher war es vielleicht auch noch mal mehr angespannt. Das Verhältnis zu den amerikanischen Soldaten war da nicht so besonders gut. Es gab viele Anschläge auch gegen die amerikanischen Truppen. Das war ein Großteil meiner Arbeit war dann Sicherheitsmanagement und nicht mehr unbedingt ländliche Entwicklung. Und da habe ich mich dann damals entschieden, doch sehr, sehr schweren Herzens das Land zu verlassen.
Gab es irgendwie sowas, was sich dann auch wirklich ganz konkret im Alltag geändert hat, wo du meinetwegen gesagt hast, naja, vorher bin ich eigentlich so über die Straßen gelaufen und konnte einkaufen, auf Märkte, was auch immer. Und ab diesen Momenten war dann irgendwie, musste man das eigene Verhalten komplett umstellen. Gab es da solche einschneidenden Änderungen?
Ja. Genau, das waren schon ganz einschneidende Einschränkungen in unserer Bewegung. Also wir hatten damals dann auch entschieden, eine ganze Zeit lang, also nach den Ermordungen der Kollegen, erstmal nicht mehr in die Projektgebiete zu fahren. Also ich war eigentlich die ganze Zeit nur in Jalalabad, nur zwischen dem Gästehaus und dem Büro gependelt und da dann auch jeden Tag andere Strecken gefahren aus Sicherheitsgründen. Und konnte nur in Ausnahmefällen, wenn irgendwas im Projekt so gar nicht gut lief, durfte ich als Ausländerin, da musste ich dann eine Genehmigung auch des Landesdirektors einholen, da durfte ich dann selber auch mal ins Projektgebiet fahren, um irgendwelche Probleme zu schlichten oder zu lösen oder so zusammen mit dem Team. Also die afghanischen Mitarbeiter haben natürlich weitergearbeitet, aber für uns Ausländer, die wir ja halt Ziel waren nun, war die Bewegung sehr, sehr eingeschränkt. Und das änderte sich dann nach ein paar Monaten etwas. Also da wurden diese Richtlinien etwas gelockert. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann doch schon entschieden zu gehen, ja. Aber das war schon ja ein starker Einschnitt, einfach weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Ich war damals Projektleiterin in Afghanistan Und ja, das war das, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit ins Projektgebiet zu fahren, mit den Leuten da vor Ort, mit den Dörfern zu sprechen. Als Frau hatte ich ja Zugang sowohl zu Frauen, also als internationale Frau, hatte ich Zugang zu Frauen und zu Männern, was war schon ein Privileg war, was auch die männlichen Kollegen gesagt haben. Das ist schon klasse. Also die männlichen, die ausländischen Kollegen hatten ja nur Zugang zu den Männern und keinen Zugang zu den Frauen aus kulturellen Gründen. Und insofern, ja, war das einfach für mich sehr, sehr spannend, auch in vielerlei Hinsicht. Und dass das dann nicht mehr ging, war sehr schade, ja.
Bist du jemals wieder zurückgegangen nach Afghanistan?
Ja, ich bin noch ein paar Mal hingefahren und habe, also mehr oder weniger als Touristin, und habe auch Bekannte besucht, ja. Auch das, ich war, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, 2012 oder 2013 das letzte Mal in Afghanistan. Seitdem leider nicht mehr, weil sich ja die Situation immer weiter verschlechtert hat. Und dann war auch, war mir das Risiko oder beziehungsweise auch dann die Belastung für die Welthungerhilfe-Kollegen, die mich dann da unter ihr Sicherheitsmanagement nehmen mussten, war mir dann einfach zu hoch. Und deswegen bin ich nicht mehr gefahren. Aber ich bin Ende 2007 ja ausgereist und danach noch einige Male dort gewesen, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man so eine intensive Zeit, so eine prägende Zeit in einem Land erlebt hat? Was bleibt davon so für immer?
Ich glaube, ganz viel. Also ja, das sind ganz, ganz viele Erinnerungen, die mir auch ganz wichtig sind. Also ich glaube auch, die Wertschätzung, in Sicherheit leben zu können, ist nochmal gestiegen für mich persönlich. Also das beziehe ich durchaus auch auf andere Länder, andere Kontexte, in denen ich gelebt habe, dass ich das umso mehr wertschätze, in einem demokratischen Land zu leben, dem ich keine Angst vor Anschlägen haben muss, dem ich mich frei bewegen kann. Ich glaube, das habe ich in Afghanistan ganz besonders, aber auch noch mal in anderen Ländern gelernt. Also ich habe immer noch Kontakte zu ehemaligen Kollegen in Afghanistan, was mir auch sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Also wir schreiben jetzt nicht regelmäßig so, aber immer wieder. Und da merke ich, dass da auch immer noch diese Nähe da ist. Ja, zum afghanischen Neujahrsfest am 21. März muss ich immer an Af Mewa denken. Das ist das sieben Früchte. Das wird traditionell gegessen. Und manchmal habe ich mir das auch dann selber zubereitet. Es wird aus Trockenfrüchten und Nüssen zubereitet. Und da sind diese Erinnerungen. Aber da ist auch, ja, ich habe, glaube ich, immer noch sehr viel, oder Afghanistan okkupiert immer noch einen großen Teil meines Herzens. Das ist schon so. Und ich verfolge auch nach wie vor, was in Afghanistan passiert, jetzt nicht mehr. Ich würde es jetzt, kann mich nicht mehr zur Gesamtlage äußern oder so. Das würde ich nicht wagen. Aber dennoch verfolge ich in den Nachrichten, was passiert und wie die Situation ist.
Kann ich mir also jetzt aber auch vorstellen, dass du dann afghanische Feiertage in Simbabwe feierst?
Ja, ich glaube, dieses Jahr sollte ich mal wieder Af Mewa machen.
Ja, so nimmt man dann immer aus jedem Land so einen Teil vielleicht mit. Ich mache mal einen kleinen Zeitsprung, denn einige Jahre später, wenn ich es richtig sehe, bist du ja nach Myanmar gekommen.
Genau, ja, bin ich denn.
Und
ja, ganz, das ist ein Dreivierteljahr später nach. Das ist gar nicht, war gar nicht so eine große Lücke.
Ah, ja, okay, da war die Lücke gar nicht groß. Ja,
ja, ja.
Die und Myanmar ist natürlich jetzt auch gerade noch mal leider irgendwie sehr präsent oder interessant, wenn man es etwas zu euphemistisch darstellen würde. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch schon mal kurz gesprochen. Das war genau der Tag, als der Militärputsch in Myanmar passiert ist. Wenn dann so, ja, aus einem Land, wo du auch eine Zeit gelebt hast, solche Bilder hier in den Nachrichten oder global in den Nachrichten auftauchen, was macht das mit dir?
Ich war geschockt. Ich war wirklich geschockt und habe auch sofort Kontakt mit Kollegen und Freunden aufgenommen, um zu erfahren, wie es ihnen geht, ob alles okay ist soweit. Und ja, und auch das ist natürlich im Moment eine Entwicklung, die ich in den Medien verfolge und auch mich da fast täglich mit Freunden und Bekannten dazu austausche in Myanmar.
Du hast ja eigentlich zu dem Moment, als du nach Myanmar gegangen bist, eine Zeit erlebt, wo gerade war das nicht kurz nach der Militärdiktatur?
Nee, das war noch unter der Militärdiktatur.
Ja.
Ich habe das schon noch miterlebt, ja.
Beschreib mal so ein bisschen vielleicht die Zeit, es waren mehrere Jahre ja, glaube ich, auch in Myanmar, wie sich da eigentlich schon so ein Umbruch auch gestaltet hat. Was hast du da erlebt damals?
Ja, also ich war von 2008 bis 2014 in Myanmar und ja, nach 3 Jahren etwa war dann dieser Umbruch. Und ja, die ersten Jahre waren halt wirklich nur unter Militärregime. Das hat mich oder uns betroffen, insofern, dass unsere Bewegungsfreiheit im Land auch eingeschränkt war. Also wir mussten Reiseerlaubnisse beantragen. Es gab 2, 3 touristische Gebiete, wo ich so hinreisen konnte. Aber in die ganzen Projektregionen, da musste ich immer eine Reiseerlaubnis beantragen. Das dauerte schon einige Tage bis zu einigen Wochen. Also insofern war ein Projektbesuch nicht immer so einfach möglich. Denn die fanden auch häufig denn statt mit Militärbegleitung, um zu sehen, dass das auch alles in Ordnung ist, was wir da machen. Und das wurde erklärt, meine Sicherheit zu gewährleisten. War denn Militär oder Polizei, Militärpolizei dabei? Ja, dann waren 2010 die Wahlen und einige Monate später wurde dann das neue Kabinett und also stellte der gewählte Präsident das neue Kabinett vor und plötzlich benutzte er Worte, die bis dahin irgendwie nicht benutzt werden durften. Und wir waren da alle sehr, sehr überrascht, dass er plötzlich auch von Unterentwicklung sprach, von Hunger sogar sprach. Das waren vorher so Tabuwörter, das gab es offiziell nicht in Myanmar. Und ja, da war auch in der Bevölkerung sehr, sehr viel Hoffnung da, dass sich Dinge jetzt ändern würde. Und es hat sich auch wirklich viel verändert. Und 2015 ist dann die Partei von Aung San Suu Kyi an die Macht gekommen, die NLD. Und da war ich nicht mehr im Land. Ich war dann aber, ich war 2015 kurz vor den Wahlen, war ich nochmal zu Besuch. Aber ja, es war unheimlich viel Energie, sehr viel Hoffnung und ja, die Menschen haben nach vorne geschaut. Und jetzt mit diesem Militärputsch ist, glaube ich, vor allen Dingen die Sorge da, ja, wieder in diese dunklen Zeiten, in diese Isolation. Also als ich 2008 nach Myanmar kam, da kannte kaum jemand das Land, dass ich Freunden erzählt hatte, ja, ich gehe nach Myanmar. Ja, wo ist das denn? Ne? Das mussten viele erstmal auf der Karte nachschauen, weil das Land einfach damals ja so total isoliert war auch und so als fast wie so ein zweites Nordkorea galt. Und die Sorge ist jetzt da bei den Menschen, dass sie in ähnliche Zeiten zurückfallen. Und das ist auch die Sorge, was wird mit der Jugend? Auch dort ist ein Großteil der Bevölkerung halt sehr jung und die, sie haben Angst um ihre Zukunft. Und die Älteren haben Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Und das ja, paart sich dann mit Angst um ja Meinungsfreiheit, Redefreiheit, wieder wegen nichts ins Gefängnis zu kommen. Ja, dieser Überwachungsstaat, der wie es damals war, das sind so die Ängste der Menschen jetzt. Und das ja, ist ziemlich, ja, sehr, ich finde es sehr, sehr traurig und ja, das haben sie nicht verdient, wirklich nicht.
Du hast jetzt gerade eben davon gesprochen, dass auf einmal dann so Wörter in den Medien genannt wurden, die man vorher gar nicht sagen durfte, die verschleiert worden sind. Hast du auch gespürt oder mitbekommen, wie, sage ich mal, das Thema, wie so Meinungsfreiheit nach und nach sich etwas durchsetzte in der Bevölkerung, dass die Menschen einfach anfingen, lauter oder meinungsstärker zu werden?
Ja, absolut, absolut. Plötzlich hatten auch Mitarbeiter von uns, ja, hatten denn so ein T-Shirt mit Aung San Suu Kyi, mit ihrem Porträt trugen sie, ne? Das war vorher hat man den Namen hinter vorgehaltener Hand vielleicht mal ganz leise geflüstert, und das war wirklich sehr beeindruckend. Und vorher haben wir auch im Büro nie über Politik gesprochen. Ich meine, ich als Gast im Land habe das auch danach quasi nicht viel getan, aber ich habe einfach gemerkt, dass sich unsere Mitarbeiter ganz intensiv über politische Themen ausgetauscht haben und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie das sich doch innerhalb relativ kurzer Zeit verändert hat und ja, das war toll. Also es hat mich auch sehr, sehr beeindruckt und ist mir so positiv in Erinnerung geblieben. Und es wäre schade, wenn das, wenn das jetzt alles wieder nicht mehr geht, ne? Und wieder die Angst da ist und auch dieses Misstrauen vielleicht untereinander. Und ja.
Was bedeutet das für die Arbeit der Welthungerhilfe eigentlich, wenn ein, also du hast jetzt ja eigentlich von verschiedenen Ländern auch unter extrem unterschiedlichen Regierungsformen schon gearbeitet oder wenn man es überhaupt Regierungsformen in der, also Demokratie kann man es ja nicht unbedingt immer nennen. Nee. Ja, wie, was bedeutet das für unsere Arbeit vor Ort?
Nein, wir sind ja keine politische Organisation in dem Sinne und mit unserem Thema ländliche Entwicklung, Ernährungssicherung, so landwirtschaftliche Themen oder Zugang zu Wasser, zu Sanitär, das ist ein relativ unpolitisches Thema erstmal. Klar, wenn es so in Richtung Menschenrechte geht, also das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser, dann wird es sicherlich in manchen Ländern schon etwas kritischer. Also so diese sogenannte Rights-Based Approach, also rechtebasiertes Arbeiten, ist in einigen Ländern schwierig. Und das war damals in Myanmar unter dem Militärregime sicherlich auch schwierig. Da mussten wir, da hatten wir Schwierigkeiten mit unserem Namen, Welthungerhilfe, weil da das Wort Hunger drin vorkam. Und wo mir mehrfach bei Besuch in Ministerien gesagt wurde, warum wir denn so heißen, weil Hunger gäbe es doch in Myanmar gar nicht. Da haben wir unseren früheren englischen Namen German Agri-Action benutzt. Der war einfach neutraler, denn das schränkt schon manchmal sicherlich unsere Arbeit ein, aber nur zum gewissen Maße. Also wie gesagt, größtenteils ist, glaube ich, unsere Arbeit unverfänglich und deswegen können wir auch in so Ländern wie auch Nordkorea arbeiten, weil das Thema Ernährungssicherung jetzt erstmal nicht so politisch ist.
Was sind für dich so die Momente, ob jetzt im Kleinen oder Großen, die, wo du siehst, da wirkt unsere Arbeit, da verbessern sich Menschenleben, da verbessert sich der Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und so weiter. Gibt's eine persönliche Geschichte, die dich besonders bewegt hat und auch dich weiter motiviert?
Also ich habe ehrlich gesagt nicht so die eine Geschichte. Also ich glaube, da gibt's ganz viele. Vielleicht auch was ganz Aktuelles jetzt hier in Zimbabwe. Wir sind im Moment in der Mango-Zeit, also die Mangos sind reif und es werden wahnsinnig viele Mangos gleichzeitig auf den Markt gebracht, viel mehr als irgendwelche Menschen essen können. Und deswegen haben wir angefangen, Mangos fast industriell zu trocknen und dann zu verkaufen. Und da kommt gerade sehr viel positives Feedback auch von den Bauern, die da dran beteiligt sind und die auch sagen, boah, ja, früher haben wir diese ganzen Mangos teilweise wegschmeißen müssen und wir finden das klasse, dass wir die, also zum einen, dass wir halt irgendwie weniger wegschmeißen müssen von diesen köstlichen Mangos und zum anderen, dass wir da jetzt auch noch dazu so ein gutes Geschäft mitmachen, weil die getrockneten Mangos halt ungefähr zum Vierfachen verkauft werden, was die frischen Früchte einbringen würden und ja, da ist einfach so viel Energie und Enthusiasmus gerade da bei den Bauern, die diese Mangobäume haben. Zum Teil, bei einigen sind das irgendwie nur ein paar, die sie bei sich auf dem Compound stehen haben. Es gibt aber auch einige Landwirte, die so kleinere Plantagen, also das sind jetzt keine großen Pflanzungen, aber die sich irgendwie total freuen, dass das jetzt so viel Profit abwirft und vor allen Dingen auch, ja, sie haben auch gemerkt, Mensch, ja, vorher haben wir das weggeschmissen, wie schade eigentlich und das ist etwas, was mich gerade total freut.
Mhm. Du hattest jetzt ja auch gerade die Bauern konkret angesprochen und also bei unserer Arbeit ist ja, sage ich mal, mit total entscheidend, ob die Dinge gelingen, ist, dass man die lokale Perspektive der lokalen Bevölkerung, auch der lokalen Partner vor Ort, das können ja auch Kooperationspartner sein, dass man die immer mit reinnimmt. Was Ist da so dein Ansatz, um das auch immer sicherzustellen, dass es wirklich kein auferlegtes Arbeiten ist, sondern dass man immer die Bevölkerung, die lokale Perspektive mit drin hat?
Ja, ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir als Welthungerhilfe wirklich ja direkt in den Dörfern, also an Grassroot-Level arbeiten und nicht, okay, meine Aufgabe als Landesdirektorin ist natürlich hauptsächlich auch auf nationaler Ebene zu arbeiten und in Harare, aber wir haben diese Projekte in den Dörfern und da ist halt so ein täglicher, intensiver Austausch mit der ländlichen Bevölkerung möglich. Ne? Da sind wir so am Puls der Zeit und wissen, was bewegt die ländliche Bevölkerung gerade, die Bauern und Bäuerinnen dort und auch die Jugend auf dem Lande. Was sind so die Themen? Wo sehen sie sich? Und da können Gespräche stattfinden. Wir haben nicht immer so den idealen Fall, dass wir Projekte über mehrere Monate vorplanen können. Also manchmal muss das auch viel schneller passieren und da sind dann die Konsultationen mit der Bevölkerung nicht so intensiv. Aber wir versuchen das halt immer. Wir versuchen das halt auch in den laufenden Projekten, diesen Dialog ständig zu führen, um dann auch diese Themen, die in den Gesprächen aufkommen, möglichst auch in den Folgeprojekten wieder mit aufzugreifen. Und ich glaube, das ist unsere Stärke als Organisation, dass wir da diesen täglichen Austausch mit der Bevölkerung auf dem Land haben. Und natürlich auch durch unsere Mitarbeiter vor Ort, die zum Teil auch und wenn möglich aus der Region kommen. Das hat auch Vorteile so sprachlich, dass sie die Sprache vor Ort sprechen. Und auch die wissen ja, was wo der Bedarf ist und wo es klemmt. Und das können wir den Projekten, glaube ich, auch einfließen lassen.
Kannst du mal so einen Einblick geben, was bewegt denn jetzt gerade in diesem Moment die ländliche Bevölkerung oder gerade auch die Jugend in Simbabwe?
Ja, also wir sind ja in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation und wir sind immer noch die Inflationsrate ist immer noch sehr, sehr hoch. Es hat sich etwas entspannt, aber es ist die Preise steigen immer noch stark an, auch für Nahrungsmittel. Und und für die Jugend ist sicherlich ein großes Thema, ja, was will ich denn werden? Will ich auf dem Land, will ich Bauer oder Bäuerin werden oder versuche ich mein Glück in der Stadt? Und da dann die Frage, welche Chancen gibt es denn überhaupt in der Stadt? Also komme ich in der Stadt in den informellen Sektor rein, in den formellen Sektor rein oder werde ich auch irgendwie so ein Straßenhändler nur? Ne? Und da ist, glaube ich, auch unsere Rolle als Welthungerhilfe zu gucken, ja, welche Optionen gäbe es dann eventuell auf dem Land? Wie können wir Landwirtschaft mitgestalten, dass da auch eine Perspektive für junge Leute da ist, dass sie ja sich entscheiden, auf dem Land zu bleiben und dann vielleicht auch im Agrarsektor zu bleiben oder um den Agrarsektor herum irgendwo, ne? Und halt nicht unbedingt in die Stadt ziehen, wo die Chancen vielleicht auch nicht unbedingt viel größer sind, ne?
Hast du mal ein Beispiel für vielleicht attraktive, moderne Ansätze auch im Agrarsektor?
Wir haben ja in Gokwe, das liegt in der Midlands-Provinz, wo wir auch schon sehr lange als Organisation arbeiten, haben wir vor vielen, vielen Jahren mal mit Nothilfe angefangen, vor über 10 Jahren. Haben uns dann langsam Richtung Wiederaufbau und jetzt mit längerfristigen Entwicklungsprojekten haben wir ein Agriculture Business Center aufgebaut, also ein Social Enterprise, also ein For-Profit Unternehmen gegründet, aber dieser Profit soll in der Region bleiben und soll wiederum kleinere Projekte auch mitfinanzieren, um dieses ABC in diesem Distrikt Gokwe Süd herum. Und da haben wir auch Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Leute mit eingebaut. Also da das ABC hat zum Beispiel einige Maschinen, auch kleinen Maschinen, die ausgeliehen werden können von den Bauern. Und wir haben einige junge Leute an diesen Maschinen auch ausgebildet. Also sie wissen auch, wie sie die warten müssen zum Beispiel und wie sie vernünftig betreiben. Und die können dann zu den Bauern gehen und dort mit Hilfe dieser Maschinen, das ist zum Beispiel so ein spezieller Bohrer, mit dem man dann auch Pfähle in die Erde rammen kann. Und um zum Beispiel, wenn ein Bauer Vieh hat, um das Gebiet einzuzäunen. Und das ist eine Einkommensmöglichkeit für diese jungen Leute, denn diese spezielle Maschine zu betreiben und bei einem Bauern den Pfähle einzurammen, vernünftig. Und da sind verschiedene. Und also ich hatte ja eben das die Geschichte mit den getrockneten Mangos erzählt. Und auch da sind Jugendliche mit eingebunden in diese doch recht großen Trocknungsanlage. Und wenn es darum geht, jetzt auch diese getrockneten Mangos, die werden jetzt schön verpackt und vermarktet. Und auch da sind junge Leute mit eingebunden.
Jetzt vielleicht nochmal so Gesamtschau auf die verschiedenen Stationen, die wir jetzt ja schon heute beleuchtet haben. Und das sind ja echt total unterschiedliche Länder und auch ganz unterschiedliche Projekte, in denen du da tätig gewesen bist. Was ich ja dann schon so auch immer wieder raushöre, und das liegt in der Natur unserer Arbeit, ist, dass es einfach Krisen und problematische Situationen sind, oft auch mit persönlichem oder wirtschaftlichem Leid verbunden. Was sind die Dinge, also gerade wenn es jetzt eher so eine schwere Situation ist, was sind die Dinge, die dich immer wieder motivieren und warum du sagst, so ich mache das aber einfach gerne, ich bin gerne in diesem Job tätig?
Ja, also was mir total Spaß macht, ist so diese interkulturelle Begegnung. Da habe ich richtig Freude dran, einfach zu lernen von anderen Kulturen. Ich empfinde das als eine wahnsinnige Bereicherung in meinem Leben, diese Erfahrung machen zu dürfen, in diesen unterschiedlichen Kontexten zu leben. Einfach auch zu vergleichen, also wie ist Leben in Deutschland, wie ist Leben in Myanmar, in Nepal, jetzt in Simbabwe. Also ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich in Deutschland bin, dann erschlägt mich so das Angebot im Supermarkt, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin und wo ich auch denke, ach, wir brauchen das doch eigentlich alles gar nicht. Also es geht doch auch mit viel, viel weniger. Ich muss doch nicht irgendwie 25 verschiedene Sorten Milch im Regal stehen haben. Das geht auch mit weniger. Und und so in der Arbeit, ich meine, mein Arbeitsalltag ist so vielschichtig. Also wenn mich jemand fragen würde, wie ein normaler Arbeitsalltag aussieht, dann weiß ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich habe gar keinen normalen Tag. Es kommen immer wieder Überraschungen aber das macht halt auch total viel Spaß. Also ich langweile mich eigentlich nie bei der Arbeit. Und dazu gehören halt auch diese interkulturellen Begegnungen, die ich mit Kollegen, mit Menschen in den Dörfern habe. Das ist irgendwie jeden Tag. Ist das spannend? Das finde ich toll.
Hast du eine Ahnung, wo das herkommt, dieses tiefgehende interkulturelle Interesse? War das immer schon so?
Ja, ich glaube schon. Also ich so genau weiß ich das nicht. Ich bin Anfang der 70er Jahre in Bremen zur Schule gegangen und ich hatte in der Grundschule Mitschüler aus ganz vielen Ländern, weil das war die Zeit, als sehr viele Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind. Gastarbeiter hießen die denn damals. Und ich hatte Mitschüler aus Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, also es war hauptsächlich Südeuropa. Also vielleicht hat mich das geprägt, weiß ich nicht, könnte sein. Aber mir macht es Spaß in diesem sehr diversen Kontext zu leben und zu arbeiten. Und ich finde es einfach bereichernd. Also ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist bereichernd, also es ist wirklich reich. Das trifft es, glaube ich, sehr gut, das Wort.
Wenn jemand jetzt vorhat, auch so einen ähnlichen Berufsweg einzuschlagen wie du und auch gerade dieses Länder wechseln, verschiedene Kulturen kennenlernen und so weiter, was für einen Rat aufgrund deiner Erfahrung würdest du der Person mitgeben? Was gibt's vielleicht auch zu bedenken, wenn man so oft dann doch den Standort wechselt?
Ja, also zum einen ist es wirklich dieses Bereichernd, aber ich muss natürlich zugeben, dass so Abschiede auch immer wieder wehtun. Also das, ich habe immer noch Kontakt zu den Menschen in Afghanistan, auch zu Kollegen in Myanmar, in Nepal. Aber ja, wir sehen uns halt nicht mehr so häufig. Oder ich weiß auch bei einigen Kollegen, ich weiß nicht, ob ich die jemals persönlich wiedersehen werde. Ne? Und das ist schon auch manchmal, denn ja, es ist traurig ein bisschen. Und es ist natürlich auch, wenn ich neu an Land komme, ist das schon auch harte Arbeit. Also ich muss mich in dieses Land einarbeiten. Ich muss es irgendwie versuchen, zumindest ein Stück weit zu verstehen. Ich lese dann viel über das Land. Natürlich sind es dann auch die Begegnungen mit den Menschen. Da stelle ich viele Fragen, um es irgendwie zu verstehen, um es einordnen zu können. Und muss mir natürlich auch, also natürlich mein Privatleben dann immer wieder neu ein Stück weit aufbauen. Muss da Kontakte, wie verbringe ich meine Freizeit, das muss organisiert werden. Irgendwie, das ist in vielen Kontexten auch sehr eingeschränkt. Auch das, damals in Afghanistan, wir hatten ja viel Zeit nur im Gästehaus verbracht, weil wir nicht raus durften. Also da muss man auch gucken, kann ich das tatsächlich? Also kann ich mich gut beschäftigen? Habe ich Hobbys, die ich dann auch in so einem kleinen Gästehauszimmer machen kann? Und reicht mir das? Oder muss ich ständig viele Menschen um mich herum haben und immer wieder andere? Das geht in einigen Ländern halt einfach nicht. Gerade da, wo die Sicherheitslage denn eingeschränkt ist. Und das, die Fragen muss man sich schon stellen. Also das oder auch die räumliche Distanz zwischen Freunden und Familie im Heimatland, auch das kann manchmal schwer sein, wenn mein Vater ist gestorben, während ich hier in Simbabwe war, ne? Da konnte ich dann nicht so ganz schnell nach Deutschland reisen. Das sind Erfahrungen, da kann man sich schlecht drauf vorbereiten. Dessen muss man sich ja bewusst sein, dass sowas passieren kann. Und so.
Ist es dir mal passiert, dass du nach einer Zeit nach Deutschland zurückgekommen bist und jemand zu dir gesagt hat, du hättest dich verändert? Oder dass du sogar gemerkt hast, ich dock da an einer bestimmten persönlichen Stelle auch jetzt irgendwie nicht mehr so gut an?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe immer noch sehr gute Freunde in Deutschland, aber das hat sich schon ausgedünnt. Also das ist weniger geworden da. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass man halt über die Distanz nicht so gut Kontakt halten kann mit vielen Leuten. Und aber die engeren Freunde, ja, die haben mir schon gesagt, dass ich mich auch verändert habe über die Jahre. Aber das hat trotzdem nichts an der Freundschaft geändert, zum Glück. Aber das ist, ja, ich glaube, man verändert sich. Natürlich. Und es prägt auch diese Arbeit. Also das, und so Erfahrungen wie in Afghanistan mit den Todesfällen, ja, da, ich glaube schon, dass ich da auch ein gewisses Schutzschild mir aufgebaut habe und das nicht mehr so an mich herankommen lasse. Und das spiegelt sich sicherlich auch in gewisser Weise in meiner Persönlichkeit jetzt wieder, dass ich, also das ist etwas, was mir Freunde zum Beispiel auch gesagt haben, dass ich, also gerade dieses Erlebnis damals in Afghanistan, dass sie das doch als eine Veränderung bei mir wahrgenommen haben.
Mhm. Ja, Regina, das ist echt total spannend. Ich könnte jetzt eigentlich noch zwei weitere Länder mindestens auspacken, in denen du gewesen bist. Du hast eben so beiläufig noch Nepal erwähnt. Das machen wir dann im nächsten Podcast. ganz vielen Dank für diese persönlichen und auch wirklich bereichernden Einblicke. Also das ist ein spannender, wenn vielleicht auch nicht immer so geplant war, aber es ist ein spannender beruflicher Weg geworden, den du eingeschlagen hast.
Und, danke, Lena.
Es hat mich total gefreut, dass du das heute hier im Podcast auch teilst. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jetzt ein paar Mal schon gestellt habe am Ende. Die ist völlig losgelöst von unserem Gespräch. Aber vielleicht gibt es ja ein Wort oder eine Zahl, die du noch gerne teilen möchtest mit den Hörern und Hörerinnen.
Ich glaube, das ist eine Zahl. Und das ist das Jahr 2030. weil wir als Organisation dazu beitragen möchten, dass im Jahre 2030 der Hunger in der Welt nicht mehr da ist, abgeschafft ist. Und das ist etwas, was mich auch antreibt in meinem Arbeiten, weil ich wirklich hoffe und das möchte, dass wir dieses Ziel erreichen, Zero Hunger by 2030.
Zero Hunger by 2030. Das sind doch perfekte letzte Worte. Guter Abschluss.
Ja.
Dankeschön, Regina. Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Danke, Lena. Mich auch. Bis bald.
Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.